Im Jahr 2026 ist das Thema Insolvenzen aller Munde. Heute haben wir jemanden zu Gast, der das selbst erlebt hat. Du hast ja vorher jahrelang reingebuttert, du hast gemacht, getan und dann von heute auf morgen ist sozusagen jetzt alles vorbei. Also es ist ja jetzt wahrscheinlich nicht spurlos dabei gewesen.
Das ist natürlich ein harter Einschlag, der logischerweise was mit einem macht. Vor allem, wenn man mit so viel Herzblut auch dabei ist und ja selber auch Anteile gekauft hat und das auch mit als sein Baby quasi gesehen hat. Und es gab dann Notartermin 10-11 Monate nach dem Ukraine-Konflikt und der wurde von einer Partei, die übernehmen wollte, einen Tag vorher abgesagt.
Es war derselbe, der du dir...
Es war einer, der mit dabei war und das war für alle auch völlig unvorhersehbar. Es war aber einhergehend mit, wir mussten dann Insolvenz anmelden.
Eigentlich war die Firma damals 7-8 Jahre alt, 20 Leute, mit unterschiedlichen Erfahrungen schätzen, sag ich mal, bei den Leuten. Also einer noch super klein, aber Investoren sozusagen drin, zum Zeitpunkt. Und was war sozusagen deine Motivation von der Industrie, eigentlich in den E-Commerce zu gehen, was ja gar nichts ist, was du eigentlich bisher gemacht hast? Die kannst du jetzt halt nur bedingt beeinflussen, also gar nicht. Ja. Und von daher, ein Laden kann funktionieren und kann nicht funktionieren. Und nicht immer ist man 100% daran schuld. Ja. Ja. Und das war für mich, sag ich mal, irgendwann gab es so einen Switch. Mhm. Wo ich hab, okay, ich gebe immer meine 150% und das Ergebnis, müssen wir gucken, was da rauskommt. Und manchmal wird das Ergebnis gut sein, manchmal schlecht sein.
Ja. Im Jahr 2026 ist das Thema Insolvenzen aller Munde. Heute haben wir jemanden zu Gast, der das selbst erlebt hat und was, wo, wie das sozusagen beschäftigt hat, das werden wir besprechen. Unter anderem auch viele andere Themen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wer bist du denn?
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Schön, bei euch im Office zu sein und auch hier in dem tollen Studio. Wer bin ich denn? Sehr gute Frage. Die stellt man sich am besten selber auch ab und zu. Markus Trute, mein Name. Wie du es in der Intro gerade gesagt hast, viel erlebt im Business aus der Führungsperspektive. Und ja, freue mich, dass wir uns heute locker austauschen können, um ein bisschen reinzuschauen, was meine Reise so mit sich gebracht hat und anderen Menschen da draußen vielleicht das eine oder andere mit auf den Weg geben kann.
Das ist ja die Ziel von diesem Podcast, dass wir einfach die verschiedenen unternehmerischen Stationen von manchen Personen anschauen, dass man daraus etwas mitnehmen kann. Ja. Erstmal sehr sympathischer Vorname. Mit K oder mit C?
Ja, da haben wir jetzt leider einen Unterschied. Meiner ist mit C, aber das soll uns ja nicht trennen.
Okay. Dann lass uns mal vielleicht mal einsteigen, ganz am Anfang sozusagen. Was hast du denn in deiner unternehmerischen Laufbahn sozusagen, mit was hast du gestartet?
Ich habe gestartet auch im Einzelhandel, Sporteinzelhandel, Intersport Förg aus Augsburg. Kennt man, wenn man im Sportbusiness ist, eigentlich so einigermaßen. Relativ groß und wollte eigentlich Sport studieren nach dem Abi und habe mir das Handgelenk beim Fußball angebrochen. Das ist wahrscheinlich so ein Klassiker. Dann ist Bodentouren und Handstandüberschlag und solche Sachen, die in der praktischen Prüfung drankommen, war nicht mehr möglich und bin dann durch Zufall, weil ich dann quasi das Wintersemester überbrücken müsste bis zu den nächsten Prüfungen, an einem Schaufenster vorbeigegangen, wo dementsprechend stand, Aushilfsverkäufer gesucht. Da habe ich mir gedacht, gut, Sport mache ich gerne und bin da rein und dann, schwupps, stand ich 3 Tage Probearbeit noch. Also gab es früher noch so wirklich Probearbeit und erstmal gucken. Und dann war das so meine erste Station, weil sie mich dann relativ schnell darauf gebracht haben, ob ich nicht Ausbildung zum Handelsfachwirt machen möchte. Ich kannte das gar nicht, weil ich eigentlich nur das Sportstudium irgendwie im Kopf hatte. Und ja, wie es dann so kommt, habe ich gesagt, doch, das hört sich gut an, 2,5 Jahre, verdienst auch schon ein bisschen Geld, kannst dann immer noch studieren. War das quasi mein Einstieg in die Berufswelt und da dann auch schon sehr früh Führungskraft, also sag ich mal Nachwuchsführungskraft, Abteilungen geleitet und solche Themen auch. Die Führungsnachwuchskräfte damals und auch die Verkäufer und Verkäuferinnen trainiert. Da war ein Unternehmensberater da mal zu einer Zeit mit drin und der hat gesagt, das wäre gut, wenn es einer aus den eigenen Reihen macht. Hat es mich getroffen. Damals noch ohne ChatGPT und Co., ohne Internet. So alt bin ich dann doch schon und habe mir das alles selber zusammengesucht. Er hat mich da begleitet und ja, das waren so die ersten Schritte, die ich da so genommen habe.
War das ein großer Laden? Also mir sagt jetzt nichts.
Ja. Einer der damals, heute schätze ich wahrscheinlich auch noch, Top 10 Intersporthäuser. Quadratmeterzahl, müsste ich jetzt lügen, waren es bestimmt 3, 1000, sowas in dem Dreh. Sind jetzt nach Friedberg gezogen, da auch richtig großes Haus mit allen möglichen Sportarten, auch Bike, dementsprechend die da vertreten und verkauft wurden. Und ja, genau. Hat Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, das ist auch die beste Lehre, die man machen kann. Verkaufen lernen, mit Kunden interagieren, zuhören lernen und all diese Dinge, das prägt schon sehr.
Aber warum?
Sehr gute Frage, warum?
Ich sag dir warum, das ist ja. aus meiner Perspektive ja. komisch vielleicht klingt, weil ja. in der Fahrerbranche ist Verkaufen eher negativ angehaucht. Ja. Also viele sagen immer noch heute, ja, also ich berate gut meine Kunden und wenn ich gut berate, dann kaufen die auch.
Ja.
Wir wissen beides nicht so, ja. weil du kannst auch schlecht beraten und trotzdem gut verkaufen und dann kaufst du halt das falsche Produkt. Aber warum sagst du das?
Ich würde mal sagen, das sind die Grundskills, wenn man es so nennen kann, die wir als Mensch, die uns in allen Lebenslagen weiterbringen, ob das im Privaten ist oder dann beim Verkaufen, beraten, kann man nennen, wie man möchte. Wenn ich gut zuhören kann und eine gewisse Empathie entwickelt habe, meinem Gegenüber, sag ich mal, einmal zu so ein bisschen zu erspüren und auch durch gute Fragen, die durch das Zuhören, sag ich mal, dann entstehen, rausfiltern kann, was möchte der oder die denn und was sind die Bedürfnisse, was sind die Wünsche, dann ist das, würde ich mal sagen, die wichtigste Voraussetzung, die man sowohl im Verkaufen, Beraten, im Privaten, wenn wir so mit unseren Partnerinnen, Kindern, sag ich mal so, am Gange sind, dann ist das genauso wichtig. Und ja, deswegen bin ich froh, das damals mitbekommen zu haben. Auch die harten Seiten davon, weil es auch ja so eine gewisse Hemmschwelle immer hat, mit fremden Menschen plötzlich irgendwie loszureden, das wirst du auch kennen, ist nicht die einfachste Übung. Und da so eine gewisse Passion auch dafür zu entwickeln, das hat mich geprägt und ist für alle, die viel mit Menschen zu tun haben, wichtig.
Ja, Verkaufen ist eine Art von Kommunikation.
Ja.
In der Form, wenn du kommunizieren kannst, dann glaube ich, kommst du im Leben durchaus weiter, als wenn du Schwierigkeiten hast mit Kommunizieren. Und da ist Verkaufen etwas, wo du das sehr gut üben kannst.
Ja.
Und wenn du jetzt halt im Handel arbeitest, im Einzelhandel arbeitest, wo du dann sehr viele Möglichkeiten hast, sozusagen mit Menschen zu kommunizieren, dann kann man das lernen. Ich glaube, das machen nicht alle, die in diese Chance sozusagen hätten.
Ja.
Aber man kann diese Chance ergreifen.
Und es gibt sogar Einzelhändler oder einen Einzelhändler speziell, Sportbündel aus Österreich, die Flirtkurse für ihre Verkäufer anbieten. Das hat mich schon vor ein paar Jahren selber fasziniert, als ich das gehört habe. Und da sieht man, dass, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, macht das durchaus Sinn, weil es ja darum geht, die andere Person gut zu verstehen, sich selber auch so ein bisschen ja in Szene zu setzen, Vertrauen zu gewinnen bei der anderen Person, weil wissen wir ja auch, wenn das nicht gelingt und ich verkaufe in eurem Fall ein Fahrrad, ein Bike für ein paar tausend Euro, dann muss ich schon so eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen.
Absolut. Warum hat der Unternehmensberater damals dich ausgewählt? Es klingt ja so, als wärst du relativ frisch gewesen. Da gibt es ja vielleicht auch jetzt den einen oder anderen, die vielleicht schon seit 10, 20, 30 Jahren dort arbeiten und vielleicht viel, viel mehr Erfahrung gehabt hätten. Was war so der, aus deiner Sicht, der Skill oder was hast du mitgebracht, dass jemand gesagt hat, okay, das kannst du doch machen?
Wenn ich heute nochmal in der Zeit wäre, würde ich ihn nochmal fragen. Habe ich damals nicht gemacht. Ich habe mich nur gefreut, weil so. Und das ist vielleicht schon ein wichtiger Indiz. Ich habe mich gefreut, als er mich gefragt hat, weil ich eben eine sehr empathische Ader entwickelt habe, auch durch eine Krankheit, die ich früher hatte, was mir alles später erst bewusst geworden ist. Und mich immer sehr für Menschen interessiert habe und so ein Stück weit irgendwie immer so das Gefühl hatte, helfen zu können oder was bewegen zu können. Das macht mir Spaß. So, deswegen hat mich das nicht abgeschreckt, sondern gefreut darüber. Und was ich danach, sag ich mal, was ich dann, wenn man auch über sich selber immer wieder mal reflektiert, dann für mich logisch erschien. Ich war irgendwie meistens Klassensprecher oder Mannschaftsführer in Sportteams. Nicht, weil ich gesagt habe, hey, das will ich machen, sondern weil die Menschen dann auf mich zugekommen sind und gesagt haben, möchtest du das machen? Und das war so diese Logik, die ich hatte, anderen Menschen zu helfen, zu fördern, Potenziale zu entdecken, nach vorne zu bringen. Gehe ich heute davon aus, einer der Gründe, die er da gesehen hat.
Okay. Wie ging es dann weiter?
Dann ging es weiter. Nebenbei dann auch noch studiert, aber trotzdem in dem Sportgeschäft geblieben. Und wie es dann meistens so ist, hat man dann irgendwie den kleinen Traum, in die Sportindustrie zu wechseln. Das ist immer so irgendwie, du lachst.
Mal die andere Seite noch zu sehen.
So, genau, ja. Das ist aus der Handelsperspektive nervt das immer so ein bisschen, weil heute hat sich das auch gedreht. Früher war das noch anders. War immer so das Ziel irgendwie in Industrie und das noch spannender und größer und so. Wie aus dieser Perspektive muss ich immer dazu sagen, das ist 30 Jahre her bei mir, also nicht vorgestern. Und ja, das war immer so ein Traum, dann auch international wirken zu können, dann auch da größere Teams zu führen, Strategien mitzuentwickeln, Sales, Marketing auch so richtig, sag ich mal, zu inhalieren. Das war mein Traum und ich war auch so ein Klassiker als Händler, war auch im Einkauf tätig, bei einer Veranstaltung einer Tennisfirma damals eingeladen und saß auch wieder durch Zufall abends dann beim Abendessen an einem Tisch des italienischen Sales Managers weltweit, obwohl es eine französische Firma war. Und dadurch, dass ich Italienisch kann, habe ich gemerkt, ja, das müsste ein Italiener sein, Name und so. Und dann habe ich ihn auf Italienisch angesprochen und er war heilfroh, dass einer am Tisch saß, nicht Deutsch gesprochen hat, sondern Italienisch. Und da haben wir uns super nett unterhalten über die 2-3 Tage, die ich da war. Und der hat mich dann, als er uns zum Bus gebracht hat, gesagt, willst du nicht bei uns arbeiten? So ist das dann entstanden. Das hat dann noch ein halbes Jahr gedauert, weil ich da gerade Prüfungen von dem Studium aus hatte. Und habe gesagt, also jetzt kann ich mir das nicht vorstellen, war auch noch sehr jung, 24, 25, war auch in dem Sportgeschäft super happy. Also war keine leichte Entscheidung, aber so ist das dann weitergegangen. Dann war ich bei der Firma Barbola und dann wurde ich auch wieder gefragt, bei Head dann auch als Sales- und Marketing-Chef für den Racket-Sports-Bereich. So hat sich das entwickelt und dann irgendwann war ich im E-Commerce als geschäftsführender Gesellschafter bei Keller Sports. Da haben mich die zwei Brüder, die ich von der Industrieseite, sag ich mal, als Kunde begleitet habe und von der ersten Stunde an kannte. Die haben mich dann gefragt, als Investoren dazu kamen, Wachstum vor der Tür so richtig stand, ob ich sie unterstützen kann, will, dann auch aus der Geschäftsführerrolle. Und das war schon immer so ein Ziel auch für mich, das dann auch noch irgendwann zu erleben. Und da war es mir eigentlich egal, auf welcher Seite. Und damals war es untypisch, von der Industrie wieder in den Handel zurückzugehen. Also ich war, glaube ich, da in der Sportbubble, sage ich mal, mit einer der Ersten. Ich kann mich heute noch an die, nicht WhatsApp, sondern SMS-Nachrichten erinnern. Also das ist länger her. Und die haben gesagt, ja, das kannst du nicht machen, hast da so eine Position in Industrie, besser geht's ja eigentlich gar nicht, kannst auch noch aufsteigen. Also es haben wenige verstanden. Aber da hat mich auch wieder das Neue fasziniert und Lernen, Kennenlernen. E-Commerce war damals, bräuchte ich jetzt nicht erzählen, Keller Sports ist jetzt, weiß nicht, 20 Jahre her, gab es noch keinen E-Commerce so richtig. Also da waren auf den Landingpages noch Texte und keine Bilder, also so lange ist das her. Und das aber mit aufzubauen, kennenzulernen und sich da reinzufuchsen, dann auch mit Nike, Adidas und Co., also mit den ganz großen Brands zusammenzuarbeiten, das war das, was mich so gepackt hat. Und dann auch eine Organisation da zu entwickeln und durchzuführen, das ist dann schon... Die Herausforderung hat mich gereizt.
Wie alt warst du da und wie alt war Keller Sports damals?
Wie alt war ich? Also fangen wir mit der zweiten Frage an. Keller Sports war im 7., 8. Jahr sowas. Das war so die Phase, wo am Anfang die beiden aus dem Bootstrapping heraus, sag ich mal, das kontinuierlich stetig haben wachsen lassen. Dann kamen die ersten Investoren dazu und ich war Ende 30, in dem Roundabout. Da bin ich dazugekommen und die beiden als Brüder deutlich jünger. Und das war dann so eine gute Mischung, die sie da gesehen haben. Kannten mich auch schon lange in den 7 Jahren, die sie das Business schon betrieben haben. Und von dem her war schon ein gutes Vertrauensverhältnis da. Kannst du dir vorstellen, wenn du so eine Firma gründest, ist dann auch immer schwierig, wen nehme ich da mit rein, wen lasse ich da eng dran.
Voll, ja.
Genau, und ja, so hatten wir dann den Vorteil, dass wir uns schon gut kannten.
Und wie viele Leute hatte Keller Sports damals?
Ja, das ist...
Das sind ja dann 3 Geschäftsführer, oder?
Genau.
Muss ja dann gewisse Größe da sein, damit es sich lohnt, dort eine dritte Person sozusagen zu installieren.
Ich war erst 2 Jahre, wir haben so vereinbart, dass ich erstmal... Wir haben es dann Director irgendwas genannt, das ist ja immer mit dem Titel relativ. Und zu gucken, ob es auch wirklich passt von beiden Seiten. Und der Sprung dann in die Geschäftsführung rein kam 2 Jahre später und da hatten wir schon einiges an Wachstum hinter uns. Und als ich dazu kam, auf deine Frage antwortend, waren wir 20, 25 Menschen.
Also eigentlich noch relativ klein.
Relativ klein, waren auch viele, kennst du ja wahrscheinlich auch, duale Studenten, Praktikanten. Also es war noch nicht so ein gesetteltes Führungssystem dann auch da. Und das galt es auch, war auch eine der Hauptaufgaben, das mit aufzubauen. Und ja, dann ging es aber sehr rasant. Und das war mit den Investoren, die an Bord waren, auch klar, dass jetzt Wachstum sehr stark kommen wird, muss, soll. Und dann ja auch innerhalb von 3, 4 Jahren über die 100 Millionen ging. Und dann wurde Geschäftsführung, Führungsteam dann sehr strukturiert und auch vielfältig mit über 100 Mitarbeitenden und so.
Ja. Also es heißt, eigentlich war die Firma damals 7, 8 Jahre alt, 20 Leute mit unterschiedlichen Erfahrungen, schätzen, sag ich mal, bei den Leuten. Also eigentlich noch super klein,
ja.
Aber Investoren sozusagen drin zum Zeitpunkt. Und was war sozusagen deine Motivation von der Industrie eigentlich in den E-Commerce zu gehen, was ja gar nichts ist, was du eigentlich bisher gemacht hast? Weil vorher war ja Handel ist natürlich auch Handel, aber ein lokaler Handel in der Form. Was hast du darin gesehen? Also du hast vorhin gesehen, was aufzubauen. Ich glaube, das könnte vielleicht ein Thema sein. Du hast ähnlich wie vielleicht bei dem Thema, das Unternehmensberater dich gefragt hat, hast du sozusagen eine Aufgabe gesehen, könnte ich mir vorstellen. Aber was hast du vielleicht noch gesehen?
Zu der Zeit auf der Industrieseite habe ich ja auch schon mit dem ein oder anderen Partner aus dem E-Commerce-Bereich zusammengearbeitet, die auch gewachsen sind, größer geworden sind, die den Markt anders bearbeitet haben, die neue Wege gefunden haben, Zielgruppen zu generieren, zu gewinnen. Und für mich war klar, dass das die Zukunft ist und eine sehr spannende Zukunft ist, den Markt zu bearbeiten, schnell zu wachsen und ja, sag mal, viel probieren auch zu können, wie man dementsprechend an diese Zielgruppen kommt. Und das war ein Part, also dieses bisschen so Forschergehen. Das andere hast du schon genannt. Und das dritte ist, dass mich von Haus aus immer Herausforderungen irgendwie gereizt haben. Also wenn man meine Wechsel so anschaut, war das immer damit verbunden, irgendwas habe ich mit aufgebaut, war am Anfang eigentlich gar nicht so cool. Und dann, als es, sag ich mal, ganz gut da war, bin ich dann woanders hingewechselt, wo jeder gesagt hat, warum gehst du denn jetzt dahin? Da ist doch jetzt gerade so gut und denen geht's nicht so gut. Also das ist dann, sage ich mal, auch so eine Komponente, die mich sicherlich prägt, diese Herausforderung begleiten. Also
eine Challenge sozusagen und ein Aufbau
von
etwas.
Ja.
Aber warum also gab es irgendwas, wo du sagst, das ist bei Keller Sports besonders gewesen, wo du sagst, das ist, oder war es in Anführungszeichen nur die Aufgabe, jetzt etwas aufbauen zu können? Oder hast du irgendwas an dieser Firma gesehen, wo du sagst, die haben was, den kriegen wir auf 100 Millionen?
Ja, ja, habe ich gesehen, und zwar die beiden Brüder, die ich ja kannte 6, 7 Jahre lang und alles ja auch miterlebt habe aus der Industriesicht, was sie probieren, was sie Neues machen, auch zum Beispiel YouTube-Channel damals schon, also da kannte noch gar keiner so richtig YouTube. Also da waren immer neue Dinge, die sie probiert haben und auf die Strecke gebracht haben. Und dieses Entdecken und dieses neue Themen zu probieren, das hat mich gereizt, was du auch, sag ich mal, in einem konzernartigen Struktur weniger hast. Also da kannst du auch schon einiges bewegen, aber sag ich mal...
Begrenzt.
Begrenzt.
Habe ich mir sagen lassen.
Habe ich auch schon gehört, genau, auch schon erlebt.
Und
du kennst es ja von euch auch. Also wenn du was aufbaust und ihr habt ja bei euch auch innovativ, sage ich mal, durch die Welt zu gehen und auch bei den Mitarbeitern zu fördern, dass man diesen, ich nenne es immer so ein bisschen, ein Umfeld zu schaffen, wo Entdecken belohnt wird und nicht absichern. Und das ist das, was mir schon immer so eine gewisse Passion auch gegeben hat. Und das war durch die zwei Brüder gegeben. Die haben das ausgestrahlt und ja, das war sicherlich dann auch so ein Anziehungspunkt.
So, jetzt hast du ja vorhin Nebensatz gesagt, dass sie dann irgendwann 100 Millionen waren und über 100 Mitarbeitern. Was war so jetzt aus deiner Sicht die Hebel, um so eine Firma nach oben zu skalieren? Was hast du gemacht sozusagen?
Natürlich nie alleine, sondern im Team. Und ein wesentlicher Faktor ist natürlich das, was mir auch immer wahnsinnig Spaß gemacht hat und auch jetzt in meiner Selbstständigkeit wahnsinnig viel Spaß macht, auf die Strukturen zu gucken, auf das Führungssystem zu schauen, wie entwickelt man das weiter, um den Herausforderungen gewachsen zu sein, wie bringt man auch die verschiedenen Charaktere, die dann da sind, die auch da sein sollen, zu einer Einheit und wie schafft man es, eine Unternehmenskultur zu begleiten und zu festigen, die auch durch gewisse Krisen und Herausforderungen trägt. Das ist, sage ich mal so, das, was ich auch gesehen habe, was auch eine Aufgabe war. Und auf die Frage, das Spannende auch in der Phase war, wie gelingt es, Nike, Adidas und Co. zu sehr guten strategischen Partnern zu machen, was damals gar nicht so einfach war, weil die ihr own B2C-Business sehr gepusht haben und immer weniger Händler eigentlich begleitet haben. Und
das war eine Strategie, ja.
Das war ihre Strategie. Sind jetzt wieder ein bisschen von abgekommen, weil der Markt sich wieder ein bisschen, oder sie selber gemerkt haben, naja, so ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber da war es extrem so. Und da Strategien, Konzepte zu entwickeln, wie kriegen wir die auf unsere Seite, wie kann man gemeinsam da gut den Markt bearbeiten, das war so ein zweiter Part, den wir sehr gut geschafft haben, um dann auch die Produkte zu haben in der richtigen Anzahl, die, sag ich mal, das richtige Surrounding mit den Partnern auch zu haben, dann wachsen zu können. Weil ohne die Brands ist Wachstum schwierig.
Funktioniert es nicht, weil du die Ware ja sozusagen brauchst.
Genau.
Aber was kannst du sagen, was ihr im Bereich Marketing gemacht habt? Also natürlich ist der Onlineshop immer was ganz anderes, als von den meisten, die jetzt hier zuhören, aber vielleicht hast du so zwei, drei Dinge, wo du sagst, die haben extrem gut funktioniert, die kann auch jemand anders übernehmen, der vielleicht auch ein lokales Geschäft hat. Und auch, ihr habt ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch lokale Geschäfte noch aufgemacht.
Das wollte ich gerade sagen.
Genau. War, glaube ich, auch ein...
Das wollte ich gerade sagen. Das machen jetzt immer mehr und sehr gut. Wir haben ein Brand Experience Store, haben wir es genannt, in München aufgemacht. Der war relativ klein, 100 Quadratmeter. Und unser Ziel war auch da nicht, möglichst viel Umsatz zu machen, sondern wirklich Marken erlebbar zu machen. Und zwar jetzt nicht nur unsere, sondern in der Kombination eben mit Nike, Adidas, On und Co. Und da immer für 2 Wochen diese Marken den Store übernehmen lassen quasi mit uns zusammen, Konzepte gemeinsam entwickelt, wie kriegen wir da immer, sag ich mal, eine vernünftige Audience an Endverbraucher hin, wie begleiten wir das, um Own Content zu generieren, die sowohl für uns als damals auch für die Partner dann dementsprechend gut genutzt werden konnten. Und das war damals unique, weiß ich noch, da Nike fand das auch super spannend. Und kam dann irgendwann mal, haben sie gesagt, so, wir bringen hier ein paar internationale Manager mit rüber, die sollen sich das unbedingt mal anschauen. Da sind dann 3 schwarze Limousinen und Busse vorgefahren, die ausgestiegen in den kleinen Laden rein. Den habe ich dann erklärt, wie wir das so gemacht haben. Auch in Berlin mal einen Vortrag für sie gehalten. Und das war damals sehr unique. Und auch da was Neues zu probieren und erstmal den Partnern zu sagen auf Industrieseite, also unser Ziel ist da jetzt nicht groß Umsatz zu machen, sondern Content zu generieren, den wir dann multiplizieren über unsere E-Commerce-Plattform. Das war am Anfang neu, sieht man aber jetzt immer mehr und das ist ein Part, wenn du danach fragst, was kann man tun, finde ich einen sehr spannenden Part, dort Communities zu vereinen, die dann in der Kombination mit Retail und E-Commerce gut funktionieren können.
Also sozusagen ein persönliches Erlebnis und eine persönliche Verbindung auch, ne? Also es gibt ja viele Online-Shops, die jetzt halt einen Laden aufmachen, um mehr Draht zu ihren Kunden zu haben, der vielleicht vorher nicht so ist oder nicht so persönlich ist?
Auch schwierig hinzubekommen ist. Du kannst, sag mal klar, wenn man mit den Kunden interagiert, ist es meistens Customer Care über E-Mail, selten heutzutage noch groß auch über Telefon. Und die Verbindung durch Events zu kreieren und Erlebnisse zu schaffen, das war immer so unser Ziel, Erlebnisse zu generieren, die Menschen dann begeistern und es waren 25 Jahre Jahrfeier von Peak Performance bis Müllsammeln mit Outdoor-Brands an der Isar. Also das waren ganz unterschiedliche Running-Gruppen, die auch bei uns dann gestartet sind. Wir sind zusammen in die Berge gefahren mit Adidas Terex. Also alles Mögliche und das waren immer besondere Ereignisse, die natürlich dann auch so eine Marke aufladen.
Und hat euch der Shop was gebracht, der lokale Shop sozusagen? Also das hast du erzählt, dass ihr gemacht habt, aber hat es auch einen Mehrwert gebracht?
Wir konnten immer ganz gut ablesen natürlich aus den Verkaufszahlen, wenn in dem Store dementsprechend Action war und Content generiert wurde, den dann auch größtenteils auch die Marken selber ausgespielt haben, dass die Produkte, die da auch im Fokus standen, also das war immer nicht nur Spaß alleine, sondern es waren immer gewisse Launches, gewisse Produkte im Fokus, dass die dann online eine gute Conversion hatten und sich gut abverkauft haben, besser als normal.
Aber nur aus dem Umkreis München dann? Oder
nee, das war unabhängig. Das, genau, weil der Content, den wir in dem Store generiert haben, den haben wir natürlich über alle Kanäle, die wir hatten, gepusht und dann ist es nicht mehr lokal, sondern
ist wie so eine Art Bühne oder wie eine Art Studio, was man besuchen kann.
Genau, so wie hier drin quasi wird irgendwas produziert, generiert und dann nach draußen getragen über die verschiedenen Kanäle und dann.
Aber das ging nur jetzt in München, es gab keinen anderen Laden.
Nee.
Es gab nur München. Nee,
gab okay. München.
Okay, was hat sich verändert bei euch im Team von 20 zu 100? Also du hast ja heute viel im Bereich Leadership, da gehen wir später mal drauf ein, aber du musst ja eine andere Kultur dort schaffen, wenn du 20 bist an einem Raum oder 100, über 100, das ist ja schon minimal was anderes. Das merke ich jetzt hier schon. Im Endeffekt haben wir ja auch die Reise von 5 Leuten auf jetzt irgendwie 40 gemacht, hier im Headquarter. Ja. Aber eigentlich haben wir ja auch noch über 200 in den Standorten verteilt, die wir nicht direkt, aber indirekt ein bisschen beeinflussen. Da musst du dich auch nach und nach ein bisschen anders aufstellen.
Ich habe einen Satz, der mich so ein Stück weit auch geprägt hat von einer Mitarbeiterin, die von der ersten Stunde dabei war. Kennst du ja auch, wenn es mit 5 Mitarbeitenden losgeht, ist man dann noch beim Chef zu Hause, isst vermeintlich Pizza und macht dann noch die letzten Dinge, die irgendwie zu tun sind. So wurde es mir damals erzählt. Und da war dann, sag ich mal, als wir dann so 50 Personen waren, hat die Mitarbeiterin mal zu mir gesagt, ja, es ist schade, dass dieses ganz am Anfang alle immer zusammen irgendwie an den Themen arbeiten, so ein bisschen verloren gegangen ist, weil natürlich klar, bei 50 Leuten ist das dann nicht mehr ganz so möglich. Und das ist die größte Challenge, würde ich mal sagen, wenn man aus dem Startup-Bereich kommt und aus der Gründung sich entwickelt, dass man bestmöglich auch diese DNA behalten kann, also diese Kultur des Miteinanders, des sehr engen Zusammenarbeiten, Probleme unkompliziert zu lösen, schnelle Entscheidungen auch, schnelle Umsetzung. Das sind aus meiner Sicht so die Kernelemente, die am Anfang sehr stark da sind und wirst du auch so ein bisschen kennen, umso mehr Leute es werden.
Umso mehr Kommunikationsschleifen.
Kommunikation, mehr Meetings, wie effizient sind dann die Meetings? Wer entscheidet eigentlich was? Wer genau hat welche Rolle? Das ist aus meiner Sicht dann, wo man gut hingucken muss. Dann hast du natürlich auch, der Druck wird immer größer. Klar ist am Anfang auch, welche Finanzierungsrunde hilft mir wieder über den Berg? So ganz am Anfang. Aber die werden ja nicht weniger. Du hast dann M&A-Prozesse teilweise, hast dann Krisen, Restrukturierung, alles, was mal so zwischendurch vorkommt und der Druck wird größer und damit, dass da die Einheit gut funktioniert, das sind so die Challenges, die sich auf dem Weg entwickeln und am Ende ist es für mich immer, wie werden Entscheidungen getroffen, wie schnell, wie gut und wie kommen wir permanent in die Umsetzung und bleiben in der Umsetzung und da geht viel verloren, was ich jetzt auch immer wieder bei Unternehmen sehe, mit denen ich quasi aus der anderen Rolle zusammenarbeite, dass das für alle ein großes Thema ist.
Meinst du, dass es notwendig ist, sinnvoll ist, dass du jeden Mitarbeiter von, sag ich mal, 5 Mitarbeitern auf 50 mitnimmst?
Du meinst damit, dass alle da bleiben sollten? Also ich würde mal sagen, wenn das klappt, ist es gut, aber es ist nicht essentiell. Aus meiner Perspektive sind auch durchaus immer wieder kleinere Veränderungen durchaus gut. Ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit dem Sport. Wenn du Sportteams siehst, wird auch zu gewissen Zeiten, wenn irgendwie neue Ziele erreicht werden sollen oder was auch immer ansteht, gewisse Charaktere ja auch nötig sind oder gewisse, auch wenn man jetzt von Leadership spricht, gewisse Skills nötig sind, die jetzt in so einem jungen Team vielleicht noch nicht da sind. Und das, sage ich mal, sinnvoll dann zu entwickeln, aufzubauen, ist der Schlüssel. Und wenn dann man sich von dem einen oder anderen verabschiedet, weil sie auch andere Wege gehen wollen oder nur im Startup arbeiten und sehen, okay, jetzt wie bei euch, wenn du 40, 50 hast, arbeite lieber im kleineren Umfeld, dann ist das so, das muss man dann akzeptieren.
Ja, ich finde es auch gar nicht schlecht. Also ich habe viele, die immer sagen, ja, aber was ist denn mit den Leuten, die dann dabei sind, warum gehen die dann oder so? Ich glaube, es muss ja matchen. Und vielleicht ist jemand, der bei 5 Leuten einsteigt, der braucht dieses Kleine, der möchte dann bei 50 ist dann zu groß. Ja. Einfach. Das matcht dann nicht mehr.
Ja, genau.
Und meine Erfahrung ist auch, dass die einen oder anderen sich auch nicht mitentwickeln. Die einfach sagen, ja, ich möchte ja nicht jetzt irgendwie Protokolle schreiben, weil man das irgendwie braucht auf einmal oder irgendwie anderen Sachen machen, sondern ich möchte lieber so dieses, so wie es vorher war, so Pizza essen am Wochenende. Das hast du aber ab einer gewissen Größe, wird es einfach irgendwie, also es muss professioneller werden.
Ja.
Und dann muss man sich auch leider trennen. Ja. Das ist dann vielleicht mal hier und da ganz schade, aber das gehört ein Stück weit auch dazu.
Ja. Sehe ich genauso.
Also meine Erfahrung.
Ja, ja, sehe ich genauso. Das, es ist, sag ich mal, immer schade, gerade auch, wenn Mitarbeitende in der ersten Stunde schon dabei waren, ist da natürlich, das wirst du auch kennen, nochmal eine ganz andere Bindung auch. Ja, aber wie du sagst, es gibt dann Momente, wo man für sich selber entscheidet, mir ist kleiner lieber zum Beispiel, dann ist das so.
Okay. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, in diesen Jahren, wo du das aufgebaut habt, da, das haben wir so richtig versemmelt?
Ja, versemmelt haben wir schon immer mal wieder einiges, würde ich sagen. Wenn man viel probiert, wirst du auch kennen, dann klappt auch das ein oder andere nicht so. Richtig versemmelt fällt mir jetzt, sag ich mal, nichts Größeres ein. Ich würde sagen, was man hier und da versemmelt grundsätzlich in diesen Phasen, ist die richtigen Momente zu treffen, wann brauche ich welche Expertise und auf welchem Niveau. Ich würde mal sagen, das ist so ein permanente Drucksituation, die man so ein bisschen hat. Und wenn ich zurückschaue, würde ich sagen, ja, das hat man nicht immer richtig getroffen oder dann vielleicht auch nicht richtig ausgewählt. Da ist man danach dann immer schlauer. Aber
ja, klar, ja.
So, das ist ja immer so. Aber das würde ich mal sagen, ist so ein Part, der immer wieder, wo man so gedacht hat, ah, das hätte man auch besser machen können. Das würde ich mal sagen, ist so ein Bereich, der mir da spontan einfällt.
Und jetzt redest du perspektivisch, sagst du, da könnte man, gibt es da so einen Tipp, wo man sagen kann, das erkennt man dann? Also du hast ja eine Größenveränderung in der Form, dann brauchst du andere Menschen, andere Expertise. Woran könnte man das erkennen? Dass man diesen Fehler nicht macht. Ne? Also jeder Fehler kann ja auch etwas zum Lernen sein, deswegen könntest du jetzt halt vielleicht dem einen oder anderen was mitgeben, dass er diesen Fehler nicht macht.
Ja.
Aber wie könnte man das jetzt kennen, welche Expertise man braucht?
Also welche Expertise per se, das ist immer das eine. Ich versuche immer mitzugeben, dass gerade welche menschlichen Faktoren und auch gerade welche Soft Skills der oder die mitbringen, fast noch wichtiger sind als dann die rein fachlichen Skills. Klar sind die wichtig, aber wer passt idealerweise in diese Kultur, in diese Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir auch führen, welche Führungsleitlinien haben wir? Und da würde ich generell sagen, was wir früher hätten auch besser machen können und was ich jetzt jedem mit auf den Weg gebe, ist sehr klar zu sein, welche Führungsleitlinien habe ich. Und damit meine ich nicht, dass es die 3, 4 Werte sind, die man irgendwo mal an die Wand schreibt, sondern dass man sich wirklich überlegt, wie übersetzen wir das in unsere Art zu führen, miteinander umzugehen und das dann auch immer sehr genau abzufragen bei denjenigen, die man einstellt, vor allem dann gerade auch in den Führungspositionen, ob sie sich damit identifizieren können und wie sie sich damit, sage ich mal, zurechtruckeln können und ob sie da reinpassen. Mhm. Weil da gibt es ja große Unterschiede. Bin ich eher, sage ich mal, sehr patriarchisch aufgestellt oder möchte ich Verantwortung verteilen? Das sind 2 krasse Gegensätze und dafür brauche ich auch ein anderes Skillset, sage ich mal, das ich dann damit reinbringen muss. Und ja.
Schwierig ist, glaube ich, wenn du dein Team hast und der eine fühlt eher patriarchisch, der andere eher demokratisch, in Anführungszeichen, dann wird das sehr, sehr strange in der Führungsebene.
Dann wird es strange und vor allem dann für die Mitarbeitenden, sage ich mal, die dann in diesen verschiedenen Teams arbeiten oder auch mal die Teams wechseln. Und dann spüren, hoppala, das ist ja eine ganz andere Art, wie die hier zusammenarbeiten in der, sage ich mal, Abteilung. Und dann werden die Konflikte nicht kleiner, sagen wir mal so, der Druck größer.
Okay. Über das Thema Leadership gehen wir noch ein. Was war für dich das Feeling, als ihr die 100 Millionen geknackt habt?
Also ein krasses Gefühl, würde ich mal sagen, schon auf der einen Seite. Haben uns auch sehr drüber gefreut. Ist auch ein harter Weg gewesen mit vielen Ups und Downs. Was ich so ein bisschen, sage ich mal, in der Retro-Perspektive bereue, ist, kannst ja auch gleich sagen, wie du das so wahrnimmst, wenn man Schritt für Schritt vorankommt, auch relativ schnell vorankommt und hat so gewisse Meilensteine und erreicht die und du hast aber schon die nächsten Meilensteine vorm Visier, dann nimmt man diese Momente gar nicht so richtig wahr. Also das habe ich in der Retro-Perspektive lernen müssen, und versucht das jetzt auch immer mitzugeben, dass man diese Momente besser greifen muss und auch im Team greifen muss. Klar haben wir irgendwie so ein bisschen dann an Weihnachten, bei der Weihnachtsfeier das irgendwie gefeiert, aber nicht in dem Moment, sage ich mal, Mitte des Jahres. Und das, ja, das ist eigentlich schade, würde ich mal sagen. Also das ist vielleicht auch ein Learning, weil du da vorher nachgefragt hast. Ja, cool, aber man sollte das noch besser greifen und dann auch wahrnehmen.
Da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Du feierst doch mal
Null. Also ich werde es, der Mike, der hat vor einem Jahr knapp bei uns angefangen im Bereich Marketing und er sagt, Markus, wir müssen unser Erfolg richtig feiern. Wir machen so geilen Themen hier und aber wenn wir was geschafft haben, dann sagst du immer, ja, und weiter geht's.
Aber genau das meine ich.
Aber für mich ist es dann so, ich erreicht und ich bin ja schon wieder gedanklich bis zur zweiten Straße weiter, aber natürlich ist es wichtig, einen Milestone zu feiern, aber ich bin da in der Tat irgendwie, das für mich fällt mir super schwer.
Aber das verstehe ich auch total, deswegen spreche ich da auch mit Gründern oder CEOs und Geschäftsführungen drüber, weil wenn ich jetzt mich mit einbeziehe und diese Rolle ja auch inne hatte und auch Gesellschafter war, also da hast du natürlich das, was du beschreibst, diesen Blick schon wieder permanent 5 Ecken weiter voraus. So, und das heißt, dann in diesem Moment das aber auch so wirklich wahrzunehmen, und das muss ja nicht eine große Party sein, aber kann man ja auch irgendwie anders zelebrieren oder für sich selber auch wahrnehmen, ist ein wahnsinnig wichtiger Moment, weil man ja immer dieser Getriebene eigentlich ist, auch in dieser Rolle, und immer nach vorne überlegen muss und gucken muss, was passiert, wo wollen wir hin. Und ja, diese Momente aber bewusster wahrzunehmen, das reicht manchmal auch schon, würde ich jetzt, nachdem ich hier so sitze, aus der anderen Perspektive, würde ich mitgeben, versuchen, das zuzulassen.
Ein paar Jahre später zu sagen, aber du so hast jetzt die Chance, viel mehr Leuten kundzutun.
Richtig, genau.
Okay, jetzt haben wir sozusagen die Reise von 20 auf 100, aber irgendwann hat es ja ein bisschen ein Themen dort gehabt. Was ist passiert?
Also eigentlich war grundsätzlich alles gut. Wir hatten die 100 Millionen erreicht und damit einhergehend war dann auch das Ziel, einen M&A-Prozess zu starten und strategischen Partner zu finden, zu verkaufen, wie auch immer. Also das war das Ziel auch der Gesellschafter. Und das ging dann dementsprechend auch los, waren auch viele Interessenten da. Einer hat sich dann herauskristallisiert, mit dem dann auch gemeinsame Businesspläne gemacht worden sind. Due Diligence stattgefunden hat, wenn man so in dem Thema drin ist, aus unserer Perspektive, wenn ich jetzt unsere sage, die dann irgendwie dafür verantwortlich sind, ist das ein Mega-Prozess, der wahnsinnig anstrengend ist für brutal, das ganze Team, ja, also brutal. Kennen wir von Finanzierungsrunden ja auch, muss ja nicht dann zwingend der Verkauf sein. Und das alles erledigt und auch, sag ich mal, alle Approvals, die dann dementsprechend nötig sind von den beratenden Agenturen, die auf der anderen Seite dabei waren, und waren dann relativ weit in den finalen Zügen. Und dann war der Ukraine-Konflikt absehbar. Und kurz davor kam dann die Info, dass jetzt erstmal nicht in Frage kommt. Und das war sozusagen ein unerwartetes Ereignis aus unserer Perspektive, weil wenn du schon gemeinsame Businesspläne gemacht hast, Due Diligence, sei mal, erledigt ist, erfolgreich, und soweit alles passt, dass es ein ja, gutes Ende findet, in dem Sinne, in diesem M&A-Prozess gutes Ende, dann war das sehr unerwartet und hat uns natürlich dann auch so ein Stück weit getroffen. Und ich glaube, weiß nicht, 2-3 Wochen später ging der Ukraine-Krieg dann auch tatsächlich los. Und wir hatten unsere ganze IT und alles, was für Backend, Frontend und so weiter zuständig war, in der Ukraine schon immer. So, das heißt, wir haben dann an einem Morgen die Panzerwagen über Slack-Kanal dann gesehen von unseren ukrainischen Mitarbeitenden. Das war dann alles, sage ich mal, so in einem, was uns, sage ich mal, so ein bisschen erschüttert hat. Hilft aber nichts, muss dann trotzdem durch. Aber mit diesem Ukraine-Konflikt, das wissen wir alle, war für E-Commerce nicht die leichteste Zeit. Sieht man ja auch damals, Zalando und Co., was da alles so passiert ist. Und waren dann als immer noch sehr wachstumsgetriebenes Unternehmen und natürlich mit der Aussicht, diese Übernahme hinzubekommen, hatten wir noch eine Runrate von ungefähr 2 Jahren ohne diese Übernahme, was, sage ich mal, in diesem krassen Wachstum dann irgendwo auch ein normales Szenario ist. Und mussten das dann aber aufgrund Kaufzurückhaltung, Margenverfall, weil die Brands itself alles rausgefeuert haben, weil sie selber ja auch schwierig verkauft haben, und mussten dann ein Stück weit auch restrukturieren und konnten dann diese Runrate auf 1 Jahr stabilisieren. Aber es war klar, dass wir dann in dem Zeitraum verkaufen müssen. Und das in dieser Phase, wo E-Commerce und generell Handel sehr gelitten hat, ist natürlich dann nicht das beste Szenario. Und wurde dann aber, sag ich mal, in dem Jahr ist dann relativ viel passiert, mit vielen Drucksituationen, die dann da entstehen, aus unserer Perspektive. Und es gab dann einen Notartermin, 10, 11 Monate nach dem Ukraine-Konflikt. Und der wurde von einer Partei, die übernehmen wollte, einen Tag vorher abgesagt. Auch unerwartet.
Das war derselbe Investor, der.
Es war einer, der mit dabei war. Und das war für alle auch völlig unvorhersehbar. Und ja, das war aber einhergehend mit, wir mussten dann Insolvenz anmelden. Weil kennst du ja auch, wenn du keine positive Fortführungsprognose hast, in dem Sinne, wie lange reicht das Geld dann noch? Wusste jeder, wenn das passiert, müssen wir das tun. Und warum, wieso, weshalb, ist Geschichte. Dann dementsprechend, was die Hintergründe waren. Da ist natürlich dann alles, was mit Gesellschaft dann zu tun hat und Machtverhältnisse und so weiter, sehr spezielles Thema, was ich da lernen durfte. Keinem wünsche, das lernen zu dürfen, aber natürlich da wahnsinnig viel gelernt habe, was in welchen Situationen passieren kann, welche Drucksituationen da entstehen können. Ja, dann mussten wir Insolvenz anmelden, hatten aber auch noch genug Kapital, um das selber noch einigermaßen gestalten zu können. Und am Ende war es dann so, dass die Einzelteile quasi verkauft worden sind. Also wir hatten eine App, die nicht jetzt eine reine E-Commerce-App war, sondern auch um Kunden zu gewinnen und Punkte zu sammeln, wenn man Sport treibt. Die wurde verkauft, Backend, Frontend, Domain, also alles dann in unterschiedliche Bereiche verkauft. Und genau, das war dann zumindest mein Ende dann dementsprechend auch in der Firma.
Wie war so das Feeling, als du sozusagen, als es reell geworden ist? Also wie war dein Feeling?
Also,
du hast ja vorher jahrelang reingebuttert, du hast gemacht, getan und dann von heute auf morgen ist sozusagen jetzt alles vorbei. Also es ist ja jetzt wahrscheinlich nicht spurlos vorbeigegangen.
Das ist natürlich ein harter Einschlag, der logischerweise was mit einem macht. Vor allem, wenn man mit so viel Herzblut auch dabei ist und ja selber auch Anteile gekauft hat und das auch mit als sein Baby quasi gesehen hat mit den zwei
Du hast Anteile gekauft, die wurden dir nicht gegeben, sondern du hast sie so
beides. Okay, also gekauft und auch ESOP quasi im klassischen Sinne. Und von dem her ist es dann einmal emotional natürlich, tut es richtig weh, auch für das, was man aufgebaut hat, also wenn man auf die Mitarbeitenden schaut und alles das, was sich entwickelt hat, ist das eigentlich, was am meisten wehgetan hat. Natürlich ist die finanzielle Komponente auch nicht lustig, wenn man selber Geld auch investiert hat und dann gewissen Erfolg dann auch finanziell gesehen hat. In dem Moment selber, um ehrlich zu sein, hat man kurz den Nackenschlag, aber du weißt, dass irgendwie wird es jetzt noch intensiver als vorher schon und bist dann eigentlich sehr stark im Funktionieren, würde ich mal sagen. Und es gab dann einen Moment, als wir Insolvenz anmelden mussten, wo uns, also Jakob war noch mit dabei, Jakob Keller und ich, gefragt wurden, ob wir diese Zeit in dieser vorläufigen Insolvenz noch mitbegleiten wollen. Und diese Frage, an die kann ich mich noch erinnern, weil es eigentlich nichts mehr gibt für einen selber, was man jetzt noch mit reingeben sollte, weil klar ist, das, was du selber investiert hast, auch an Geld und alles, ist von heute auf morgen weg. Ich habe mir dann die Frage gestellt und hatten da auch nicht viel Zeit und habe da schon damals mich mit einem Themenfeld beschäftigt, Serendipität. Können wir später vielleicht noch, kennt man kaum, deswegen ist es nichts Spirituelles, also kannst nachher gerne nochmal nachfragen, wenn ich es irgendwie vergesse. Das heißt, wie entwickelt man oder wie schaut man drauf, welchen Sinn jetzt das noch hat, wo ich mich gerade befinde, auch wenn es noch so bescheiden ist in der Situation. Und ich habe dann für mich den Sinn gesehen, die Mitarbeitenden noch mit zu begleiten, auch aus meiner Rolle, also quasi Bestmögliche für sie auch rauszuholen irgendwie dieses Kellersports am Leben zu erhalten, wie auch immer das dann aussieht. Also es gibt's ja immer noch. Und das war den Sinn, den ich für mich entwickelt habe, dann auch diese 3, 4 Monate noch durchzustehen, die noch mal krasser waren. Das hat auch jeder Anwalt gesagt, das wird noch krasser als das Krisenjahr davor. Und das hat mir dann geholfen, das durchzustehen. Und deswegen auf deine Frage, da bist du so im Funktionieren und nur noch zu gucken, wie kommt man da durch, dass das erstmal ein Einschlag ist, aber man überlegt da jetzt nicht groß, was hat das für Konsequenzen, was ist mit meinem Geld oder wie komme ich da, also das ist da irgendwie erstmal gar nicht so präsent.
Was ist der Unterschied? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also das heißt, du hast Insolvenz angemeldet und dann hättest du die Chance gehabt, rauszugehen, operativ zu sagen, oder du wurdest gefragt, ob du noch als Geschäftsführer das zu Ende machst oder.
Das ist der.
Was waren die verschiedenen Varianten?
Genau, es gibt, also wenn du Insolvenz angemeldet hast, ist die Frage, wer begleitet das Unternehmen in dieser Insolvenzphase?
Ja.
Und da kann es ein Geschäftsführer sein, zwei können externe Berater übernehmen, Restrukturierer, was auch immer. Und wir wurden gefragt, ob wir zwei das machen wollen, weil ab dem Zeitpunkt kann ich jederzeit sagen, ich bin raus. Also es gibt nichts mehr, was mich irgendwie bindet dann dementsprechend.
Auch nicht, weil du Gesellschafter bist.
Bin ich ja nicht mehr.
Ah, bist du, ja, stimmt, ja. Okay.
Das ist ja das Brutale dann auch. Ja. Also du bist von heute auf morgen...
Kannst du raus.
So, und deswegen war dann die Frage, ob wir die Zeit noch mit begleiten wollen, weil wir uns natürlich gut auskennen. Die Beziehungen zu den Lieferanten, die ich alle hatte, waren natürlich sehr wichtig, weil du von einer Nacht auf die anderen eigentlich alles, was in Verträgen vorher da war, neu konzipieren musstest.
Ja.
Innerhalb von 24 Stunden eigentlich mit all diesen Marken, Nike, Adidas und Co., die uns sehr supportet haben, auch in der Zeit, das irgendwie, sag ich mal, dann noch in diesen 3 Monaten hinzukriegen. Aber das muss alles mit jedem Dienstleister, mit allen müssen innerhalb kürzester Zeit, da hatte ich dann Termine im Viertelstundentakt, dann mit auch immer im Anwalt drin, damit das auch in dem, also weiß nicht, wie es dir geht, Insolvenzrecht hast du auch nicht. Ist nicht so, also das ist ja immer das, wo wir Geschäftsführer sind, wir wissen, dass sowas mal kommen kann, aber das lernt man nur in der Praxis, was dann so los ist, leider. Deswegen wirst du da ja dann auch begleitet, dass du keine rechtlichen Fehler begehst. Und ja, das war dann.
Warum war das so hart? Weil du es sozusagen selbst dann erlebt hast, aus deiner Perspektive raus.
Genau. Also, wenn man diese Situation und auch den Druck, den du davor und danach hast, in diesem Ganzen auch Restrukturierung aus der M&A-Phase rauskommt, diese unerwarteten Ereignisse hast, die plötzlich da sind und musst weiter funktionieren, musst natürlich auch so ein Team führen, auch durch die Krise, durch die Unsicherheit. Diesen Druck selber erlebt zu haben, das kannst du nicht in Lehrbüchern mitnehmen. Das ist auch, wovon ich jetzt ja so ein Stück weit profitiere, weil wenn du das selber erlebt hast und fühlen kannst, also wenn Geschäftsführungen mir gegenüber sitzen, die jetzt nicht zwingend in Insolvenz sind, aber irgendwelche sehr herausfordernden Umbrüche haben, großen Wachstum oder was auch immer, dann weiß ich, wie die fühlen.
Ja, okay, du hast es selbst erlebt.
Und kannst du mit Sicherheit auch sagen, für die Phasen, die du jetzt schon erlebt hast, aus Gründung, Geschäftsführung, das lernst du nicht in Büchern.
Nee. Genau, aber es ist ja die Frage, wie du damit umgehst. Von daher hast du jetzt den Weg gewählt, sozusagen einmal das selbst zu erleben.
Ja.
Hat die Insolvenz für dich einen persönlichen Einschnitt gehabt? Also hast du irgendwie Haus, Hof verloren oder gab es irgendwelche anderen persönlichen Themen?
Nee, Haus und Hof Gott sei Dank nicht. Also das, was ich investiert habe, verloren. Und auch keine persönlichen Konsequenzen in dem Sinne, weil wir in dieser Phase eben auch von Anwälten begleitet worden sind, sodass keine rechtlichen Themen irgendwie aufschlagen, was ja, also Insolvenzverschleppung ist schnell passiert, ohne dass man irgendwas bewusst macht oder irgendwie Ahnung davon hat. Und da waren wir immer sehr gut begleitet und von dem her hat es keine persönlichen, außer das zu verarbeiten und damit umzugehen, keine anderen Verluste.
Themen. Jetzt hast du sagen, das ist abgeschlossen. Und dann ist ja die Frage, was mache ich denn dann? Also das ist
gute
Frage.
Ich
könnte mir ja vorstellen, dass dein Selbstbewusstsein da vielleicht auch ein bisschen angeknackst ist, weil ja erstmal bist du ja in der deutschen Gesellschaft dann sehr gescheitert, vielleicht mit dem einen oder anderen Makel besetzt in der Form. Also wie hast du das erlebt und was war so dann die nächsten Schritte, die du gemacht hast?
Ist eine sehr gute Frage. Also viele Schritte, sagen wir mal so. Immer so Step by Step. Den ersten Schritt, den ich gemacht habe, ich habe allen Gesellschaftern dann auch, als dann endgültig, sage ich mal, das Thema erledigt war, geschrieben und, sage ich mal, auch versucht, da in den Dialog zu gehen, zu denen wir immer ein sehr gutes Verhältnis hatten, bis auch zu einer Partei, würde ich mal sagen. Und das Feedback hat schon sehr geholfen, weil da klasse Unternehmer dabei waren, auch Investoren, die unisono geschrieben haben, dass das jetzt vielleicht wie so Scheitern vorkommt, haben aber auch einige auf Amerika verwiesen, dass es da ganz anders gesehen wird. Da habe ich mich vorher noch nie mit beschäftigt. Und erst dann danach, dass aus der Perspektive, wenn man sowas erlebt, so viel lernen kann und so viel mitnimmt und ein perfekter Moment ist, um zu wachsen. Das sieht man natürlich dann in der Situation, wenn man da gerade so irgendwie drin ist, muss man damit auch lernen, umzugehen und das auch so übersetzen zu können. Aber das hat mir sehr geholfen, mich dann damit zu beschäftigen. Wie sieht man das woanders? Habe dann auch Gespräche mit diesen Top-Unternehmern geführt. Per Ledermann zum Beispiel war einer, der der da auch sehr lieb drauf geantwortet hat. Und ja, das war der erste Schritt. Und dann, weil ich ja sehr stark aus dem Sport komme, mich schon immer mit Athleten, Athletinnen, Sportteams beschäftige, was machen die nach krassen Niederlagen? Das war schon immer mein Faible, weil ich Neurodermitis habe und das selber immer erlebt habe, dass man immer wieder Rückschläge bekommt und immer wieder aufstehen muss. Das war so eine Kombination, die mich sehr geprägt hat im Leben bisher. Und habe dann irgendwie für mich gesehen, als das dann zack vorbei war und man ja aus extremen Stress und Druck kommt, also jetzt auf die Couch legen und irgendwie abwarten geht nicht. Und habe dann 3 Tage später mich zum Coaching-Ausbildung angemeldet. Nicht, weil ich Coach werden wollte, sondern weil mich das Themenfeld interessiert hat. Da kommen wir wieder zum Anfang. Zuhören, lernen, Fragen stellen, aus der Führung eben nicht immer alles schon besser zu wissen oder ein Advice-Monster quasi immer mit sich rumzuschleppen, sondern wie gelingt es, auch da Tools, Tipps und Tricks aufzunehmen. Und das hat mich schon immer interessiert und das habe ich dann da gemacht. Bin auch erstmal ein paar Monate mit dem T6-Bus durch Europa gefahren.
Wie alt warst du da?
Das war jetzt vor vier Jahren, also noch nicht so lange her. Davor war es so, dass man ja eigentlich immer arbeitet, nur so ein bisschen Urlaub hat und also Sabbatical und solche Dinge und Elternzeit gab es in meiner Zeit, als ich Papa geworden bin, gab es noch nicht so richtig. Und das dann erstmal genossen und da die Zeit natürlich genutzt, um zu reflektieren. Erstmal auch, was kann man mitnehmen, was kann man lernen, wie gehe ich da raus, zu den Fragen auch, was macht's mit meinem Selbstbewusstsein? Habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die sag mal, erfahrene auch Unternehmer sind oder auch Geschäftsführer waren. Und man hat einige Themen, mit denen man sich dann intensiv beschäftigt. Und was mir am meisten aber dadurch gebracht hat, sehr stark in sich selber reinzuschauen, was ist mir im Leben dann aber auch wichtig, was ist in der nächsten Stufe wichtig, und dann auch zu einer gewissen Klarheit führt. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Also es ist auch Arbeit, die auch zwischendurch wehtut. Du hast Selbstvertrauen und so weiter angesprochen. Das war jetzt bei mir noch nie irgendwie ein Thema. Aber das muss man auch wieder lernen dann, wie gucke ich jetzt auf mich selber, was konnte ich beeinflussen, was nicht. Ja, das ist dann ein spannender Prozess.
Ich kann es dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe in meiner Retroperspektive war ich nicht so mit Selbstvertrauen gesegnet. Mhm. Und ich hatte riesige Probleme mit Verkaufen und Menschen sprechen und so fort. Und ich habe das immer sehr stark an dem Erfolg des Ladens abhängig gemacht. Mhm. So hat der Laden so einen Erfolg gehabt, war auch mein Selbstbewusstsein groß. Und dann im Winter war das immer im Keller, weil da war halt ein Fahrradladen, bin ich perspektivisch nicht so erfolgreich. Ja. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die halt sozusagen da sehr stark davon abhängig sind. Und du hast in Deutschland ja auch ein sehr starkes negatives Bild von Insolvenz. Ne? Mhm. Also am Ende des Tages bist du dann direkt als gescheiterte Person irgendwie dargestellt, was ja jetzt so ein bisschen aus Amerika rüber schwappt, dass es dann vielleicht auch nicht so dramatisch ist, weil am Ende des Tages gehört es ein Stück weit dazu, dieses Risiko zu tragen, dass es auch nicht funktionieren kann. Und bei mir, wir hatten schon auch Monate, die waren in den letzten 10, 15 Jahren, die waren echt knackig. Mhm. Also da, wo du so eine Tabelle geführt, da ging es um 50 Euro, ob der Dispo knackt oder nicht, also ob der fliegt oder nicht. Und da musst du gucken, was für Entscheidungen du triffst. Ja. Und da war mein Selbstbewusstsein, war da hardcore im Keller. Ja. Ja, man denkst du, warum nicht in der Situation?
Kann ich natürlich 1:1 nachfühlen und verstehe das gut. Und was hast du dann da gemacht, um da Selbstvertrauen zu gewinnen?
Also in der damaligen Zeit hat mir geholfen, Fakten zu sammeln. Mhm. Also ich habe eine große Fehler, die ich gemacht habe, weil ich immer alles mit dem Kopf gewälzt, damit ich nachts nicht schlafen konnte, weil immer, also wälzt in den Zahlen und denkst du, wie lange reicht das Geld noch und so fort. Aber irgendwann habe ich sozusagen immer so eine Tabelle festgehalten und da war mir dann sehr klar, so lange habe ich sozusagen meine Runrate. Dieser Begriff war mir damals auch kein Begriff, aber
lernt man dann, ja.
Und so hast du halt Fakten und wenn du Fakten hast, wird es irgendwie anfassbarer. Das war so ein Thema. Und irgendwann habe ich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Coaching mitgemacht sozusagen und hat eben gelernt, sozusagen meinen beruflichen Erfolg von meiner Person zu entkoppeln. Am Ende des Tages, wie jetzt auch bei euch, war es ja jetzt nicht eigentlich eure Leistung, warum das jetzt eingebrochen ist, sondern es gab auch viele äußere Faktoren, die man jetzt nicht wirklich beeinflussen kann. Ne? Also eine Ukraine-Situation, die kannst du jetzt halt nur bedingt beeinflussen, ja. Also gar nicht. Ja. Und von daher, ein Laden kann funktionieren und kann nicht funktionieren. Und nicht immer ist man 100% daran schuld. Ja. Ja. Und das war für mich, sag ich mal, irgendwann gab es so einen Switch, wo ich habe, okay, ich gebe immer meine 150% und das Ergebnis, müssen wir gucken, was da rauskommt. Und manchmal wird das Ergebnis gut sein, manchmal schlecht sein. Ja, aber ich kann mir für mich sagen, also es gibt jetzt kein wenig Tage, wo ich nicht versuche, das Beste rauszuholen aus dem Ganzen. Und das war von irgendwann, war das so ein Change, wo ich gesagt habe, okay, jetzt für mich kann ich damit rein sein, auch wenn vielleicht hier und da mal Sachen nicht funktionieren. Aber das kann ich mir dann, also das gehört dazu, ein Stück weit. Ja.
Aber sehr cool, wie du es beschreibst, und hast ja auch gesagt, du hast an dir gearbeitet und auch Support gehabt, den du genutzt hast, um daran zu arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil ganz alleine das irgendwie hinzubekommen, ist nicht ganz einfach, weil natürlich da auch verschiedene Fragestellungen, verschiedene Perspektiven, die man da, sag ich mal, für sich kreieren kann, was hilft mir, wie blicke ich da drauf, ein entscheidender Punkt sind, um da dann auch für sich die nächsten Wachstumsschritte zu gehen.
Allein ist gleich schwierig, weil du bist ja immer gefangen in deiner eigenen Welt, in deiner eigenen, Blindheit, in der Form, du kennst ja nur deine Welt. Und was mir schon geholfen war, war immer jemand, der von draußen eine andere Perspektive reingebracht hat. Und wenn jetzt jemand, mit dem man spricht, der eine Erfahrung schon mal gemacht hat oder eine andere Erfahrung gemacht hat, der bringt ja eine ganz andere Sichtweise rein. Oder ist der, guck mal dahin. Das hört ja vorher gar nicht auf, also auch wenn es vielleicht da ist.
Genau, und stellt dir auch ganz andere Fragen, die du selber gar nicht so im Kopf hast. Genau, das sind die Perspektivwechsel, die dann wichtig sind, die man dann, sag mal, dadurch einnehmen kann.
Okay, so 6 Monate oder mehrere Monate durch mit dem T6 durch.
So, das war schön.
Das war auch ein gutes Bild.
Ja.
Und irgendwann ist das Benzin ausgegangen und dann musstest du wieder was arbeiten.
Genau, so kann es natürlich dann auch mal passieren. Also für mich war vorher schon klar, dass ich eigentlich mich selbstständig machen möchte, wie auch immer es zu Ende ist. Also schöner wäre es gewesen, dann dementsprechend, wenn das mit dem M&A-Prozess geklappt hätte. Und man ist dann natürlich noch mit dabei und irgendwann geht man dann raus. Und hatte das aber im Kopf und wollte das auch probieren. Das war für mich so die Stufen, die ich vorher so beschrieben habe, nach denen du gefragt hast, war das nach der Geschäftsführung eigentlich, ich habe mich schon auch als selbstständig mitgefühlt. Klar, wenn du da auch Anteile gekauft hast und mit beteiligt bist und auch mit den 2 Brüdern immer so das Gefühl auch war, das ist auch mit meins, dann hast du dieses Unternehmergehen schon irgendwie auch in dir und hab das auch geliebt. Und deswegen war das dann der Schritt, der mich am meisten fasziniert hat, weil es wieder was ganz Neues ist. Es waren klar auch Anfragen da wieder für Geschäftsführerpositionen oder solche Dinge. Und da ist auch eine spannende Frage, die mir gestellt worden ist, zu dem, was du gerade gesagt hast, fällt mir ein. Auch mit super Menschen, mit denen ich da immer wieder mal gesprochen habe. Was passiert denn, wenn du nicht mehr Geschäftsführer bist und die Menschen dann nicht mehr so mit dir interagieren wie aus dieser Geschäftsführerrolle, weil du halt Geschäftsführer von einem der innovativsten E-Commerce-Unternehmen bist und so weiter und so weiter. Und das war eine spannende Frage, die ich vorher im Kopf hatte, als du auch so über dein Thema damit erzählt hast. Und da ist es mir gelungen, für mich zu erarbeiten und zu verstehen, ich brauche das nicht. Also ich habe den Wert irgendwie in mir und mache gerne was anderes. Ich brauche nicht diesen Titel, um jetzt irgendwie diesen Mehrwert für mich dann auch persönlich zu spüren. Das geht so in die Richtung, wie du es vorher genannt hast. Jetzt habe ich zwar deine Frage vergessen, aber das ist mir gerade spontan eingefallen. Was war deine Frage?
Ich komme auf die Frage zurück, aber ich kann ja aus meiner Story noch mal kurz erzählen, weil ich bin ja gestartet, ich bin als 2-Mechaniker.
Ja.
Und wenn ich jetzt irgendwo auf einer Party bin oder so, jemand fragt mich immer, dann sage ich, ich arbeite im Fahrradladen. Und das ist total witzig, weil direkt ist immer die gleiche. Ah ja, ich habe ja auch ein Fahrrad und dann So, das ist mal sehr, sehr, sehr ähnlich, aber im Endeffekt sage ich immer, ich bin 2-Mechaniker in einem Fahrradladen. Ja. Und wenn dann irgendwann mal, kann sein und muss nicht sein, dann kommt so sagen, okay, man vielleicht mal ein bisschen mehr.
Ja.
Dann habe ich auch nicht sozusagen bei null gestartet. Ja. Aber mir war das nie wichtig. Also auch Titel, du hast vor Titel angesprochen. Ja. Wir haben ja eine große Diskussion gehabt über Titel. Mir sind Titel sowas von egal, aber das kann ich aus meiner Brille raus auch nur sagen, weil ich noch nie einen Lebenslauf aufbauen musste.
Ja.
Ich habe noch nie irgendwo in einem Fahrradladen oder in einem gearbeitet, aber von daher ist es immer wieder der eigene Blickwinkel des Ganzen.
Ja, absolut. Ich habe da dann auch gespürt, dass ich brauche es nicht zwingend habe dann auch ganz bewusst diese Selbstständigkeit gestartet und du hast ja gesagt, Benzin ausgegangen, da kamen wir her.
Ja.
Benzin ist nicht ausgegangen, hat man noch ein bisschen, aber habe mich auf dieser Reise, also ich war nicht ein halbes Jahr immer komplett weg, sondern auch immer wieder zwischendurch zu Hause. Dann die Coaching-Ausbildung ja auch gemacht, wo du viel reflektierst und überlegst und in dich reinschaust. Und da hat sich dann dieser Gedanke verfestigt, selbstständig zu machen. Noch nicht ganz klar, in welchem Scope. Aber mir war immer klar, irgendwie Menschen supporten zu können, empowern zu können, Potenziale irgendwie zu entdecken, ob bei Menschen in Teams, in Unternehmen. Und dann sag ich mal, mein Umfeld, in dem ich dann bin, und dafür brauche ich kein Geschäftsführer sein, das wurde mir dann immer klarer, dieses Umfeld furchtlos und begeisternd Richtung neuer Wege zu lenken. Das habe ich für mich auch mein Purpose selber erarbeitet, und das habe ich, also wenn ich immer davon erzähle, kriege ich Gänsehaut, das ist das beste Zeichen. Was treibt dich wirklich an? Das ist ja eine spannende Frage für uns alle. Was lässt uns morgens aufstehen was treibt uns an? Und das ist so der Kern, der mich antreibt, den habe ich da immer mehr für mich entdeckt und herauskristallisiert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probierst du es. So ging dann eins dem anderen und habe dann Name überlegt und was kann es genauer sein, wie geht's los, was mache ich. Das war dann auch während dieser 6 Monate, was sich da dann immer mehr herauskristallisiert hat.
Und wie hast du deinen ersten Kunden dann gefunden? War das dann jemand aus deinem Netzwerk, den du schon kanntest, oder hast du dann irgendwo fahrlos irgendwo angerufen? Weil der stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor, ja, weil du bist Willst du mal sagen, dass du erstmal für Deutschland gescheitert in der Form, dann bist du mit deinem Campingwagen unterwegs, dann willst du das selbstständig zu machen und da musst du irgendwie in die Akquise sozusagen gehen.
Ja, genau, das ist ein spannendes Thema. Ich merke, du fühlst sehr gut mit. Und ich habe mir ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so groß Gedanken gemacht, weil ich habe unabhängig auch vom Sport großes Netzwerk, natürlich überwiegend im Sport. Wenn du 30 Jahre im Sport bist, ist klar, ist da der größte Part. Und habe gesagt, ja, irgendwie wird das dann schon kommen. Und was natürlich auch nicht so ideal war, ist, sage ich mal, jetzt diese Zeit, sich selbstständig zu machen, auch.
Ja, absolut. Das war dann 2024, 2025
oder so. Genau. Also mit vielen auch dann, die, sage ich mal, jetzt in so einem Umfeld wie ich arbeiten, die haben alle gesagt, boah, krass, wir hatten eigentlich immer gut zu tun und jetzt ist gerade schwierig. Also habe ich mir wieder mal nicht den einfachsten Weg ausgesucht. Aber um deine Frage zu beantworten, das war dann quasi aus einem erweiterten Netzwerk, wo mich jemand angerufen hat, gesagt und gefragt hat, ob ich eher zu Sales-Thema helfen kann. Das war nicht mein Fokus, aber Sales habe ich schon immer gemacht und also da kannte man mich auch her so ein Stück weit. Es war immer Sales, Einkauf, Marketing, Organisationsentwicklung, HR, das waren so die Themenfelder. Und das war dann quasi der erste Kunde, der jetzt aber noch nicht so speziell in dem Themengebiet drin war, wie ich jetzt mich immer weiter da rein entwickelt habe. Und was auch spannend ist zu deiner Frage, man denkt ja dann immer, man hat so ein riesen Netzwerk und dann kommt das von alleine. Aber da musste ich auch feststellen, das ist anders. Und ich habe für mich auch immer gesagt, ich will immer im Sport arbeiten. Also ich konnte mir nicht vorstellen, außerhalb vom Sport irgendwas zu machen. Und wenn ich jetzt zurückgucke, die letzten 3-4 Jahre, bin ich jetzt zwar immer auch noch Sport-Touchpoints, aber jetzt, sagen wir mal, die Unternehmen, die ich jetzt begleite, sind ganz andere Branchen, ganz andere Bereiche. Und ich habe zum Glück festgestellt, dass das, was ich so im Kopf hatte für mich immer im Sport, nicht wichtig ist. Mhm. Weil ich das, was ich vorher so, was mich antreibt, habe ich festgestellt dann auch, es sind auch Prozesse, die man dann so durchgeht, dass das völlig unabhängig vom Sport ist. Sondern jetzt bin ich zum Beispiel in pädagogischem Umfeld teilweise, Kindertagesstätten und solche Themen, wo es auch darum geht, da ist Druck und Führungsteam ist unter Druck, CEO ist unter Druck. Wie supportet man da, wie schafft man da Entscheidungen, Umsetzungen richtig nach vorne zu bringen, Unklarheit, die groß ist, wie führt man sie in die Klarheit, was für Systeme kann man ihn mit reinbringen, völlig unabhängig von der Branche. Und das war auch ein spannender Prozess, das hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Und deswegen war dann mein Netzwerk eigentlich erstmal gar nicht mehr so wichtig. Die, sag mal, Aufträge und Kunden, die ich jetzt habe, sind eigentlich alle durch irgendwie Zufall entstanden, muss man sagen. Da führt es uns wieder zu Serendipity Mindset, was so ein bisschen mit Zufall zu tun hat.
Da komme ich dazu. Ja, aber im Endeffekt ist ja, wahrscheinlich wolltest du mit Sportlern arbeiten, aber Sportbranche heißt nicht automatisch, dass immer alle Sportler sind in der Form. Und es sind auch Menschen, die irgendwas machen. Also ich meine, du sprichst mit einem Fahrradhändler, der kein Fahrrad fährt aktuell.
So, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, ich habe einen hier einen sehr tiefen Teamkollegen, der hat eine Lebenspartnerin, die das überhaupt nicht glauben kann. Ja. Aber ich bin mein Leben lang sehr viel Fahrrad gefahren. Es gab Zeiten, da bin ich jedes Wochenende entweder Snowboard oder Fahrrad gefahren. Und irgendwann hat man immer die Schnauze voll. Und wenn du mal einen Sport, den kannst du irgendwie so 2-3 Stunden... eine Stunde machen, dann bist du platt und hast du den ganzen Tag. So, das war beim Fahrradfahren, ich bin ja sehr viel Downhill gefahren, bist du immer komplett das Wochenende weg, geht viel Zeit flöten und irgendwann war mir das einfach dann too much.
Ja? Was machst du jetzt?
Und Boxen, ganz viel.
Boxen, oh. Ja.
Und es gibt ganz viele Leute, die aber sagen, ja, du musst Fahrrad fahren. Mein Fahrrad steht hier um die Ecke, Es hat dieses Jahr nicht so viel Kilometer gesehen, muss ich sagen.
Aber du kannst noch Fahrrad fahren. Das ist
richtig. Ich bin auch schon Fahrrad fahren dieses Jahr, ja, aber halt mit dem Rad von meiner Frau. Mit dem Hund sozusagen. Aber ja. die Fahrten, die ich früher gemacht habe, die mache ich Tag heute nicht mehr.
Ja.
Und ist so.
Ja, ja, das in der Sportbranche ist, sag ich mal, die meisten, und du machst ja auch Sport, und ob man dann den Sport macht, jetzt wie bei dir, ob Fahrrad oder was anderes, aber diese Sport-DNA haben schon eigentlich alle, die ich da so kennengelernt habe, alle haben irgendwas mit Sport zu tun. Und ich konnte mir das früher nicht so richtig vorstellen, da irgendwie rauszugehen, weil es mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Das Umfeld total cool ist, mit zig Athleten, Athletinnen immer zu tun auch gehabt und da viel aufgesaugt und all diese, also diese Passion, die ich für Sport habe, auch privat viel Sport mache, konnte ich mir nichts anderes vorstellen. Aber es ist schön, finde ich, wenn man diese Entwicklung zulässt und dann für sich entdeckt, ist eigentlich völlig wurscht, wenn ich finde, was mich wirklich antreibt, habe ich jetzt festgestellt, das ist unabhängig von der Branche.
Okay. Was machst du denn jetzt konkret?
Ah, gute Frage. Was mache ich konkret? Ich würde es mal so bezeichnen, bin Leadership und Execution Partner. Was heißt das? Ist dann immer natürlich eine gute Frage, ist, wenn gewisse Drucksituationen in Firmen herrschen und auch so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen die Sicht fehlt auf die Themen, die relevant sind, die wichtig sind, werde ich dann dementsprechend gerufen und führe das Leadership-Team oder auch nur CEO, je nachdem in welcher Konstellation, in die Möglichkeiten, wieder gut richtig entscheiden zu können und in die Umsetzung zu kommen, was in verschiedenen Perspektiven und Drucksituationen gar nicht so einfach ist.
Das müsste ja aktuell ja einen großen Bedarf geben, oder? Weil der Markt ist ja, also egal welcher Markt jetzt in der Form, aber die Entwicklung ist ja überall sehr negativ, also brauchst du ein bisschen neuen frischen Wind in den Geschäftsführung.
Ja. Also der Bedarf ist sehr groß, ist immer nur die Frage,
ob man gerne das machen möchte.
Ob man diesen Bedarf auch wirklich sieht. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Und ich würde es mal so sagen, die Logiken, die sich hinter Führungssystemen verbergen und den Druck, der auf Führungssysteme herrscht und dafür sowohl präventiv, aber auch in den extremen Drucksituationen was bewusst zu tun, der ist noch nicht so weit verbreitet, wie aus meiner Sicht sein müsste. Und man kann da sehr viel tun, um diese Klarheit wieder herzubekommen und gerade Entscheidungen, Umsetzungen wieder besser hinzubekommen. Aber das ist nicht, würde ich mal sagen, so flächendeckend auf dem Schirm, wie es sein müsste.
Auch nicht in aktuellen Zeiten oder wird aktuell sozusagen eingespart, wenn man das Geld vielleicht bunkert?
Genau, das ist, sagen wir mal, eins der größten Themen, ja, dass sehr viel gespart wird und auch diese Unsicherheit, die generell dann auf Unternehmen herrscht oder in den Märkten ist, man abwartet eher und eben, sag ich mal, in diese Umsetzung, Entscheidungsfreude, sag ich mal, die dann so ein bisschen gelähmt ist, auch teilweise nicht so reinkommt. Das ist auch ein Punkt, der da eine Rolle spielt.
Warum meinst du, dass die alle abwarten? Also, wir haben das in der Fahrbranche auch. In der Fahrbranche haben wir vor kurzem jetzt auch mit jemandem gesprochen am Montag. Und da war meine These: Es gibt ganz viele Fahrgeschäfte und auch Industrie, die warten auf nächstes Jahr. Bei nächstes Jahr wird alles wieder normal, wird alles wieder besser. Das musst du wissen, der Fahrerbranche ging in den letzten Jahren immer nach oben.
Ja, absolut.
Und es gab Leasing, es gab E-Bike und das kennst du ja vielleicht auch von Kernsport. Ja. So, und dann ging es von heute auf morgen in die andere Richtung.
Ja.
Und man aktuell ist unnormal. Also die These sozusagen ist, wir machen momentan ist sozusagen eine schwierige Phase, aber nächstes Jahr
wird es besser.
Nächstes Jahr ist wieder normal.
Ja.
Das hören wir schon seit 3 Jahren von verschiedenen Playern im Markt. Wo denkst du, kommt das so her, dass jemand sagt, ja, hier jetzt ist halt gerade so, spare ich mal und gucke, dass nichts besser wird?
Aus meiner Sicht hat es immer sehr viel mit der Unsicherheit zu tun, in der man dann, sag ich mal, jetzt gerade als Unternehmer, Unternehmerin in dieser Situation ist und auch gar nicht so richtig weiß, welche Schritte wären denn jetzt die richtigen. Und durch diese Unsicherheit ist natürlich erstmal so ein bisschen abwarten und absichern, so ein natürlicher Instinkt dann auch so ein Stück weit, um zu sagen, okay, bevor ich jetzt irgendwie Fehler mache oder in irgendeine Richtung mal reingehe, warte ich erstmal ab und gucke, was, sag ich mal so, am Horizont dann dementsprechend wieder besser wird. Das ist für mich so das Psychologische, was dahinter steckt. Kann natürlich noch vielfältiger sein, aber das ist so ein Grundthema, was wir dann in uns haben, in dieser Unsicherheit.
Und meinst du, also ich meine, es ist auch eine Chance für diejenigen, die jetzt nicht unsicher agieren, sondern eher sagen, versuchen, den Markt zu gestalten? Ist das jetzt eine Chance hier oder ist das eher das Falsche? Oder kommt auf die Daten drauf an?
Genau, aber die auch das beginnt dann mit so ein Stück weit mit einer Haltung, wie gehen wir mit unerwarteten Ereignissen um oder auch Ereignissen, die uns in die Unsicherheit erstmal führen. Und ich habe es vorher einen Satz kurz angerissen. Wie schafft man es, ein Umfeld zu kreieren, zu entwickeln in Unternehmen, die entdecken, belohnen und nicht absichern? Und im Moment sind viele im Absicherungsmodus, aber nicht im Entdecken. Ihr gehört vermeintlich nicht dazu, weil ihr, so wie du es auch vorher beschrieben hast, dieses Innovationsthema und wir wollen entdecken und das zeigt ja euch auch eure Entwicklung. Also ihr habt verschiedene Bereiche, die ihr abdeckt im Bike-Segment und entwickelt auch immer wieder neue Sachen, so wie ich es gesehen habe. Aber das ist bei vielen weg. Und wie schaue ich auf diese unerwarteten Ereignisse? Das kann man so ein Stück weit auch in Unternehmen bringen und auch in Führungsriegen reinbringen, dass man Mitarbeitende und sich selber dazu bringt, unerwartete Ereignisse so zu betrachten, dass man Chancen darin sieht, was du gerade gesagt hast, und nicht per se sofort zumacht und sagt, naja, jetzt warten wir mal ab, was
Kopf in Sand
Kopf in Sand und gucken. Und da gibt es auch schöne Beispiele, was sich daraus entwickeln kann. Das ist dieses Serendipity-Mindset, was das so ein Stück weit beschreibt. Das ist also Professor Busch, der das immer größer macht, also wie ich vorher gesagt habe, nichts Esoterisches. Und man kann für sich selber und in Unternehmen sehr gut reinbringen, diesen Entdeckermodus zu fördern und dementsprechend das Absichern irgendwie so ein bisschen wegzulassen und dann Chancen darin zu sehen, was kann ich aus diesen Ereignissen wie jetzt zum Beispiel machen und oder auch speziellere. Und wenn man Serendipity gut erklären möchte, ist ein Beispiel, weiß nicht, wie Viagra entstanden ist, weißt du das?
Nee.
Genutzt hätte ich jetzt nicht gefragt, das wäre eine andere, aber jetzt lacht er. Genau. Also wie ist es entstanden? So ein Ärzteforscherteam hat was für Lungenkrankheit erforscht und haben dann, als es schon relativ weit waren, Probanden dementsprechend gesucht und dieses Mittelchen dann dementsprechend verabreicht. Und bei den männlichen Probanden ist in der Mitte des Körpers unerwarteterweise hat sich was bewegt, was sich nicht hätte bewegen sollen.
War nicht so geplant.
War nicht so geplant. So, und dann gibt's das Forscherteam ohne Serendipity-Mindset. Also es passiert was Unerwartetes, dann, die dann sagen, okay, so können wir nicht an den Markt gehen. Klar, logisch, lass uns das einstampfen, wir fangen neu an. Das Forscherteam, was hier am Werk war mit Serendipity-Mindset, so die haben was Unerwartetes wahrgenommen, gesehen, sagen auch, Mist, also sowas nicht geplant, aber sagen, okay, was können wir daraus machen? Das wird uns bei der Krankheit irgendwie nicht helfen, aber was können wir daraus machen? Und daraus zum Beispiel ist dann Viagra entstanden, haben weiter geforscht, wie können wir das, was jetzt da entstanden ist, was wir eigentlich gar nicht wollten, irgendwie für was anderes nutzen.
Also für dich ist sozusagen Serendipity-Mindset das Entdecken, positiv umzugehen sozusagen. Also
ja, genau.
Blöd übersetzt vielleicht, oder kurz übersetzt, ein positives Mindset mit der Situation etwas zu machen, auch wenn sie ungeplant war.
Genau, so kann man, es gibt verschiedene Perspektiven, wie man da drauf blicken kann. Das ist eine sehr wichtige davon und das hat auch nichts, das Buch von dem Professor Busch heißt Erfolgsfaktor Zufall. Also es geht auch darum, wie kann ich solche Momente auch bewusster wahrnehmen, wo irgendwas passiert, wo ich erstmal sage, naja, doof und mach weiter, sondern diese Momente bewusst wahrzunehmen, auch in Teams, auch in Führungsteams und dann was daraus zu machen. Das ist ein zentraler Part, um den es da geht.
Ist es nicht auch so eine gewisse, Einstellungssache einfach auch? Absolut. Also es gibt da so ein verkäuferisches Beispiel, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt, ich weiß nicht, ob ich es eins zu eins wiedergeben kann, aber eine Firma schickt einen Verkäufer in ein anderes Land und dann sagt der hier, ruft an und sagt hier, ich kann hier nichts verkaufen, weil die haben alle keine Schuhe, die brauchen alle keine Schuhe, laufen alle barfuß rum. Und dann kommt die nach Hause und dann schickt eine andere Firma jemand anderen in dasselbe Land und der ruft an und sagt, hey, schick mir containerweise Schuhe, weil die haben hier alle keine Schuhe, der Markt ist riesig. So in der Form. Das sind ja zwei verschiedene Menschen mit derselben Situation, aber man geht da komplett unterschiedlich damit um.
Genau, ist auch ein sehr schönes Beispiel. Das habe ich vorher gesagt, es hat mit meiner eigenen Haltung zu tun und welche Haltung bringe ich auch in meine Teams rein, in meine Führungsmannschaft und damit auch in die ganze Organisation. Und damit fängt es an. Und das ist ja zu deiner Frage, was ist da gerade los und warum? Viele konzentrieren sich auf das Absichern und vergessen das Entdecken, sage ich mal. Welche Chancen sind trotzdem da, obwohl es jetzt gerade nicht ideale Voraussetzungen hat, sagen wir mal so.
Das heißt, man könnte sagen, du bringst den, ein Mindset-Coaching. Den Begriff, den kannte ich vorher nicht. Deswegen versuche ich ihn vielleicht gerade irgendwie
zu vergleichen. Genau, das ist ein Teil, der wichtig ist, sag ich mal, dieser Bereich. ich würde mich auf der einen Seite weder als Coach noch als Berater so ein Stück weit bezeichnen, sondern als jemand, der geholt wird, wenn, sagen wir mal, gerade diese Drucksituationen vorherrschen, der diese Erfahrung erlebt hat, der sich mit reinfühlen kann und dementsprechend auch weiß, was passiert hier, wie fühlen sich die Menschen, was braucht es, um auch wieder in diese Entscheidungen und Umsetzungen zu kommen. Das ist auf der einen Seite, hat das mal mehr coachende Elemente, also auch viel Fragen und selber Erkenntnisse dann zu erlangen, auch Beraterbereiche, die dann abgedeckt werden, wenn man auch konkret Themen oder Tools mit reinbringt, die dann auch fördern, in bessere Entscheidungen und Umsetzung zu kommen. Und das geht, hat sehr viel, aber im Kern nicht nur mit dem Mindset zu tun, sondern mit Klarheit. Welche Klarheit schaffen wir in dem Unternehmen? Kennst du selber auch, gerade wenn man jetzt wächst, ist ja auch ein Beispiel, wer hat denn welche Rollen? Wer macht denn was genau? Wer entscheidet denn hier überhaupt jetzt was? Und wenn dann neue Führungskräfte dazukommen, oder nach, sag ich mal, einem, wenn jetzt KI ins Unternehmen kommt, ändert sich auch viel. Ängste sind auch da bei den Mitarbeitenden, also auch viel Druck, der dann da entsteht. Wie schaffen wir eine Rollenklarheit? Wie schaffen wir, wer entscheidet was? Und das hat dann auch viel mit Tools zu tun, die man in Unternehmen reinbringt. Und das ist aber situativ, je nachdem, was gerade dann die Ausgangslage so ist, was man da dann am besten mit reinbringt.
Also im Endeffekt ein sehr individueller Part, den du wahrscheinlich auch alleine machst, oder?
Genau, ich mache ihn überwiegend alleine. Und wenn ich für Teilbereiche jemand brauche, dann habe ich andere, sag ich mal, die zum Beispiel, wenn ein Thema, wenn es sehr stark in der Krise zum Beispiel sich bewegt und Burnout ein Thema ist, dann bin ich keiner, der jetzt dieses Thema als Spezialist begleiten kann. Und dann nehme ich für solche Fälle jemanden mit dazu, der oder die da Spezialisten sind. Aber für das Grundsetup und die Diagnose zu stellen und dann mit dem CEO, Geschäftsführung dementsprechend anzuschauen, was können wir alles tun, das ist erstmal das, was ich mache, weil ich diese ganzen Erfahrungen auch von früher gesammelt habe und das gut verstehen kann.
Aber du gehst nicht operativ rein, sondern gehst du dann doch als Berater, als Coach rein, also in der Mischung aus. Oder gehst du auch in das Unternehmen rein und bist auch so eine operative Rolle für den Zeitpunkt X, Zeitraum X?
Im Normalfall nicht. Also es kann sein, wenn das irgendwie mal verlangt sein sollte, bisher war es noch nicht so, dann kann ich mir das grundsätzlich vorstellen, aber mein Hauptaugenmerk ist immer, die Menschen, die da sind, bestmöglich zu empowern und zu enablen, dass sie gemeinsam in diese Richtung wieder sich bewegen können, und bin teilweise nur mit Geschäftsführung zusammen, teilweise mit Geschäftsführung und Führungsteam und auch teilweise, sag ich mal, bei den Mitarbeitenden, wo es dann darum geht, gewisse Tools richtig zu implementieren oder auch mal gewisse Impulse zu setzen oder Perspektiven mitzugeben. Also habe verschiedene Touchpoints, aber bisher nicht in einer Rolle speziell, wo man sagt, so, jetzt übernimmt er Sales oder sowas. Würde ich auch machen, wenn es irgendwie Sinn macht, aber muss man wirklich dann immer schauen, ob das in dem Gebilde dann dementsprechend passt.
Wie ist jetzt der Unterschied sozusagen vom eigentlich Solopreneur zum Geschäftsführer von 100 Leuten?
Ha, beides hart.
Okay.
Beides hart und beides spannend, würde ich mal sagen. Ist eine gute Frage. Der Kern, der mich begeistert ist, so wie ich es vorher gesagt habe, in dem Umfeld, in dem ich bin, was zu bewirken und in gewisse Bereiche zu lenken, wo es vorwärts geht, sage ich mal jetzt einfach gesagt. Und ich habe für mich festgestellt, dass das in beiden Jobs sozusagen super möglich ist. Ich habe immer wieder mal auch überlegt, naja, muss ich wieder operativ irgendwo rein? Kann ich das dann besser leben? Und ich merke aber von Tag zu Tag, dass das auch in dem anderen Setting super funktioniert. Und deswegen ist das, was mich antreibt, erstmal gar nicht anders.
So, das ist eine andere Rahmenbedingungen sozusagen.
Genau, sondern die Rahmenbedingungen sind anders. Was auf der einen Seite jetzt, sage ich mal, mir nicht wehtut, dass es nicht mehr da ist, ist schon diese wahnsinnige Verantwortung für so viele Menschen, Familien, Gesellschafter und alles, was da ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht immer super cool, wenn du für dich alleine, sage ich mal, unterwegs bist. Was bei mir Gott sei Dank nie so oft der Fall ist, weil konzeptionell bin ich dann alleine, das ist aber auch okay. Und dann bin ich ja in den Teams drin und mit den Geschäftsführungen zusammen und habe ja meine Teams. Es ist halt nur eine andere Konstellation. Und von dem her ist beides für mich okay und fühle mich in beiden Settings total wohl.
Wo willst du damit hin?
Gute Fragen. Wo will ich damit hin?
Wo habe ich lang vorbereitet?
Ja, genau, ich merke schon. Nein. Also so ein Traum, den ich habe, ist, sag mal, so einen Ort zu schaffen, vermeintlich am besten in den Bergen, weil ich auch gerne in den Bergen bin, wo für Teams, die wirklich da extrem unter Druck stehen, die wahnsinnig viel vor der Brust haben, die auch so ein Stück weit sagen, pff, wir brauchen irgendwie so ein Reset auch vom System für uns selber, da so einen Ort zu kreieren, wo man das, was ich jetzt so in den Unternehmen dann mache, dann an einem Platz zu machen und auch durchaus mal, das wäre dann, sag ich mal, der zweite Traum, dass Unternehmen immer mehr den Sinn darin sehen, das nicht nur zwischen Tür und Angel zu machen. Das ist ja schon großartig, wenn sie es überhaupt machen, aber vielleicht auch bewusst nach härteren Einschlägen vielleicht auch eine Woche dahin zu gehen und dann zu sagen, okay, wo stehen wir, was müssen wir neu aufbauen, wie soll das Führungssystem jetzt aussehen, als Beispiel, wenn ich eine Insolvenz hatte und ein neues Unternehmen uns übernimmt, wie auch immer, wie führen wir das zusammen, wie muss das aussehen, das wäre so ein, wie man sagen, so ein Zielbild.
Das ist cool, das ist ein cooles Zielbild. Ja. Ne? Also das kann ich mir gut vorstellen, weil du in den Bergen bist erstmal nicht abgelenkt von deinem eigenen Unternehmen und so und von Themen. Vielleicht gibt es auch kein Internet.
So, das wäre noch besser. Ich bin immer wieder mit Führungsteams in den Bergen. Also ich mache auch klassisches Führungstraining, wo es dann jetzt nicht zwingend irgendwie Krise, Druck oder irgend sowas ist, sondern wo es darum geht, welche Skills braucht man heute, wie bringt man die Führungsteam an sich weiter. Das mache ich auch. Und da nutze ich oft Berglocations, dann halt mit einer Übernachtung oder sowas und bin auch immer wieder mit Geschäftsführungen bewusst auf so Hütten, um dann, wenn sie sehr stark in dieser Unklarheit sind und dieser Druck brutal ist, den ich dann da so richtig spüre, wenn ich mit denen spreche, um da dann einfach mal das Außen abzuschalten, wie du sagst, und sagen, okay, wir sortieren jetzt mal, was ist los, wo haben wir was? Und dann Step by Step dann wieder vom Berg runterzukommen sozusagen, oder aus dem Nebel, besser gesagt.
Ja, ist doch gut. Okay. Ja. Was würdest du jetzt, jemand raten, der vielleicht mit aktuellen Krisenthematik-Themen hat, wo du jetzt, also du bist ja sehr doch in diesem Mindset-Thema drin, also was wäre so dein Tipp für jemanden, der jetzt gerade sehr hadert, könnte man vielleicht sagen?
Mit was hadert?
Mit seinem Unternehmen hadert, mit seinem Dasein, mit dem hadert, mit der Krise, mit der Weltgeschichte hadert, also wenn du mich jetzt so fragst, ich bin ja aufgewachsen in der Generation, die war ja nie irgendwas eigentlich. Also, Ukraine-Thematik, Corona war ja so die erste Krise und dann hat es ja gefühlt nie aufgehört. Ne? Also wenn du jetzt, wie ich aufgewachsen bin, war ja heitere Welt. Also ich weiß noch, also wenn ich auf der Terrasse saß, habe ich noch die, da war mal so ein Hagel 1984 oder so und der hat irgendwie unsere Terrasse zerlegt und du hast in dem Fensterbrett sozusagen noch die Löcher gesehen von den Hagelkörnern. Aber das war damals so das Schlimmste, was ich mir so vorstellen konnte, dass es mal so hagelt. Also weiß ich Bildern, aber es gab noch andere geschichtliche Tätigkeiten. Aber und dann war es immer so heitere Welt und man konnte sich eigentlich nichts Böses vorstellen. Und dann auf einmal hast du sozusagen Corona, was ja ein sehr starker Einschritt war. Und dann ging es ja von Krise zu Krise sozusagen weiter. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du so aufgewachsen bist jetzt wie ich, dass, also ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß, dass es so ist, dass einige damit wirklich zu kämpfen haben. Und einfach darauf hoffen, dass es nächstes Jahr wieder aufhört, über ein Thema nächstes Jahr, aber da glaube ich schon, die jetzt ein paar, die eher ein negatives Mindset haben als ein positives Mindset haben.
Also ein Pauschaltipp gibt es ja nicht, sondern es ist immer sehr individuell, in welcher Situation ist man, wie ist das Unternehmen gerade aufgestellt, welche Herausforderungen habe ich da, welche Drucksituationen spüre ich, sowohl für mich, aber auch fürs Unternehmen. Und vielleicht ein, zwei Beispiele, die es so ein bisschen schildern können. Ich habe einen Unternehmer, der schon 30 Jahre Unternehmer ist und jetzt auch aus diesen Krisen heraus und wie geht's weiter und auch schon im gewissen Alter ist, was macht denn jetzt noch Sinn zu tun, da hinzusetzen und drauf zu gucken, wo kommt er her, wo will er hin und auch drauf zu gucken, was sagt eigentlich der Purpose von mir selber und der, den ich jetzt in meinem Unternehmen schon habe? Kenne ich den Purpose? Also warum machen wir das, was wir tun? Welches Problem lösen wir? Wie klar ist das denn eigentlich auch wirklich? Und was ich immer wieder feststelle, dass das eigentlich gar nicht so richtig klar ist. Und wenn man Simon Sinek so ein bisschen kennt oder ihn verfolgt, für die jetzt zuhören und das dann irgendwie sagen, ja, beschäftige ich mich mal damit, Simon Sinek einfach mal wahrzunehmen und den Golden Circle sich anzuhören und dann so ein bisschen zu verstehen, weiß ich das von mir und in meinem Unternehmen? Und da habe ich zum Beispiel bei einigen gemerkt, als denen das bewusst wurde, als wir den Purpose zusammen erarbeitet haben, sowohl persönlich als auch für das Unternehmen, blühen sie auf, würde ich mal sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und einer zum Beispiel ist zwar immer noch in seinem Kernbereich, aber macht jetzt was anderes in diesem Kernbereich, hat sein originäres zwar noch, aber einen ganz neuen Bereich, den er jetzt für sich entdeckt hat. Und der ist 60, also da könnte man sagen, warum soll ich jetzt eigentlich noch und so? Und geht da voll auf. Und so, also das ist ein Teilbereich. Wenn es jetzt mehr ins Unternehmen reingeht und man sagt, boah, hier geht nichts mehr vorwärts und so weiter, dann ist den ersten Schritt, den ich dann immer mache, ist quasi eine Diagnose zu erstellen mit einem Partnerunternehmen zusammen, wo man sehr tief ins Unternehmen reinblicken kann. Wie arbeiten da die Menschen zusammen? Was sind da so Themen für Entscheidung, Umsetzung? Wo hakt es? Und dann daraus, sage ich mal, ein Konzept zu entwickeln, wie können wir dafür sorgen, dass da wieder ein bisschen mehr Dynamik reinkommt. Und da ist natürlich aber auch immer, das weißt du ja auch, besser wie alle anderen, derjenige, der dem Ganzen vorsteht oder diejenige, kann durchaus auch sein, dass man da auch da an dem einen oder anderen arbeiten muss.
Da gibt es ein Sprichwort, der Fisch steht noch im Kopf.
Und den hört man aber ungern, wenn man ganz oben sitzt. Also,
kenne ich auch. Aber der ist, habe ich festgestellt, in den letzten 20 Jahren, leider sehr treffend.
Ja,
genau. Und den kann man nichts weg argumentieren.
Ja.
Vielen Dank, dass du uns so weit in deine Reise mitgenommen hast und auch über unangenehme Themen, wie wir mal sprechen konnten. War in meinen Augen ein sehr, sehr offenes Gespräch und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere da viel von mitnimmt. Wir werden deine Kontaktdaten unten in die Videobeschreibung oder in die Podcast-Beschreibung reinmachen. Also dann gerne die Einladung, wenn jemand möchte, sich gerne bei dir zu melden. Und wenn irgendwelche Fragen auftauchen oder irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie auch gerne unten rein. Ja, das ist immer die Frage, wo es veröffentlicht wird, aber gerne unten reinhauen.
Ja.
Vielen Dank, kann ich aber nur sagen.
Ja, ich danke auch sehr, Markus. Waren super Fragen dabei, hat Spaß gemacht, sich so auszutauschen. Und dann euch und dir viel Erfolg auch auf eurem weiteren Weg und nicht nur aufs nächste Jahr hoffen, dass es besser wird, aber da habe ich bei euch keine Sorge.
Ah, das machen wir nicht.
Das steht in eurer DNA quasi fest verankert.
Ja, ja.
Da viel Erfolg.
Das machen wir nicht, weil wir nutzen die Zeit, die wir jetzt gerade haben, sozusagen in der Form und in meinen Augen kannst du viel auch aktiv beeinflussen.
Genau.
Und wenn du nur hoffst, keine Strategie.
Ist der falsche Begleiter.
Genau, du musst was machen. Also das ist ganz, ganz wichtig.
In diesem Sinne.
Guter Abschluss, genau. Vielen Dank, bis dann.
Ciao.